Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Wunschvorstellung. Der europäischen Cloud Gaia X fehlt die technische Basis. Interessenskonflikte. Zu viele unterschiedliche Wünsche machen Gaia X zu kompliziert. Fehlstart. Wie vor 50 Jahren das weltumspannende Internet mit zwei Knoten und einem Systemabsturz begann. Und das digitale Logbuch. Schmart.
Build your own Internet. Das ist meine Antwort auf die Frage, wie kann man sicher, performant und mit Souveränität digitale Infrastrukturen bilden.
Das sagte Harald Summer, der Geschäftsführer des Eco-Verbandes der Internetwirtschaft, am Montag auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund. Und er beschrieb damit eigentlich ziemlich gut, was mit dem Projekt Gaia X so in der Planung ist. Eine Vernetzung von Servern unterschiedlicher Unternehmen und Organisationen. Das Thema Gaia X hat den Digitalgipfel in diesem Jahr ziemlich beherrscht. Wird denn Gaia X wirklich die europäische Cloud werden, wie das schon vor dem Gipfel im Gespräch war, Peter Welchering?
Also dazu gab es auch auf dem Digitalgipfel sehr unterschiedliche Auskünfte. Und vor allen Dingen für das Umfeld von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, da ist Gaia X tatsächlich die europäische Datencloud erstmal. Für die Mittelstandsfraktion, für die auf dem Gipfel solche Leute wie etwa Sebastian Ritz vom Cloud-Anbieter Innovo GmbH sprachen, da siedelt sich das Projekt Gaia dann zwischen Cloud Computing und Edge Computing an. Also in der Cloud werden Daten und Anwendungen gespeichert, aber insbesondere bei zeitkritischen Anwendungen muss das Speichern und Verarbeiten eben direkt in der Fabrik oder im hochautomatisierten Auto, also on the Edge, passieren. Und deshalb spricht man da ja eben auch von Edge Computing. Und Internet-Urgestein Harald Summer hat auf dem Digitalgipfel dann gern von der Multicloud gesprochen. Also da gibt es insgesamt sehr viele Ansätze und auch so ein bisschen Begriffsverwirrung.
Ja, und diese Begriffsverwirrung, die werden wir jetzt erst einmal entwirren und schauen uns an, warum denn nach Meinung vieler Unternehmen, Politiker oder Techniker eine europäische Cloud sinnvoll ist, was sie leisten kann und wie sie aufgebaut sein muss.
Rechtlich gesehen kann man natürlich durchaus sagen, europäische Clouds oder deutsche Clouds machen Sinn, weil ich habe deutsches Recht, ich habe europäisches Recht, das ja sich teilweise doch vom amerikanischen, asiatischen Recht unterscheidet. Das heißt, aus der rechtlichen Sicht ist das durchaus interessant. Dann aber den Schluss zu ziehen, nur weil ich in Europa in meiner Cloud bin, bin ich per Definition sicher, da wäre ich ganz vorsichtig.
Sagt Udo Schneider, Analyst beim Sicherheitsunternehmen Trend Micro. Eine europäische Cloud ist für ihn in politischer und rechtlicher Hinsicht sinnvoll, aber nicht unter technischen Gesichtspunkten. Thomas Jarzombek, CDU-Bundestagsabgeordneter und Beauftragter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die digitale Wirtschaft und Start-ups, sieht die politischen und rechtlichen Gründe für das Cloud-Projekt Gaia X ganz ähnlich, geht aber darüber noch hinaus.
Dann kommen natürlich regulatorische Maßnahmen wie der US Cloud Act von 2018, wo man dann nicht mehr so genau weiß, wer denn da eigentlich welchen Zugang bekommt. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation eines Handelsstreits mit den USA sieht man, wie relativ willkürlich auf einmal Handelshemmnisse, tarifäre wie auch nicht tarifäre Handelshemmnisse verbreitet werden. Da werden auf einmal Lebensmittel mit Steuern und Zöllen belegt oder auch Flugzeuge und andere Dinge. Und wer kann einem denn sicher sagen, dass in dieser Welt des Handelsstreits nicht morgen die US-Regierung auf die Idee kommt, eben auch bei diesen Infrastrukturen etwas zu tun?
Es geht beim europäischen Projekt Gaia X also darum, dass auch Deutschland ein Stück digitale Souveränität zurückerhält. Deutsche Unternehmen und Behörden sollen nicht von Amazon und Co. abhängig sein, wenn sie Cloud-Anwendungen nutzen wollen. Gleichzeitig sollen die Unternehmen ermuntert werden, in die Plattformökonomie einzusteigen, und die setzt nun einmal Cloud-Anwendungen voraus. Wie das funktioniert, hat Adobe mit seiner Software-Cloud vorgemacht. Aber auch in der KI-Strategie der Bundesregierung hat die europäische Cloud eine wichtige Funktion. Anwendungen mit maschinellem Lernen können nur dann gut trainiert werden, wenn möglichst viele Daten zur Verfügung stehen. Diese Daten können per Cloud geteilt und untereinander abgerechnet werden. Dafür soll Gaia X auch den rechtlichen Rahmen schaffen. Allerdings, der rechtliche Rahmen allein ist nicht ausschlaggebend für erfolgreiches Cloud Computing, sagt Michael Czerny von IBM. Komponentensicherheit allein genauso wenig. Es muss mehr her.
Komponentensicherheit ist sicherlich ein wichtiges Thema. Ich glaube aber auch, dass das, um was es am Ende geht, ist tatsächliche Geschäftsprozesssicherheit drin. Also man muss es schon auf eine Ebene höher heben, weil selbst wenn Sie sichere Komponenten haben, sämtliche Einzelkomponenten könnten ja per se durchaus sehr sicher sein. Dadurch, dass Sie aber mit unterschiedlichsten Anbietern zusammenarbeiten, dass wir Ebenen haben wie Hardware-Komponenten, Software-Komponenten, Anwendungskomponenten, ist für den Nutzer am Ende entscheidend, ob das Gesamtsystem sicher ist und nicht nur die Einzelkomponente.
Die Sicherheit der Geschäftsprozesse ist also der entscheidende Faktor. Eine ganz grundlegende Sicherheitsvoraussetzung ist gute Verschlüsselung.
Wir haben Konzepte mit Bring Your Own Key, wo wir nicht mal Zugang selbst als Provider auf diese Daten haben, sondern die Datensouveränität liegt nur beim Kunden, der nur den Schlüssel allein hat zu seinen eigenen Daten.
Dann steht dem Urteil der Cloud-Experten zufolge sogar Amazon, Google oder den anderen Internetkonzernen die Mitarbeiter an einem Projekt wie Gaia-X offen. Vorausgesetzt, sie akzeptieren die Sicherheitsvorgaben und Standards der Cloud-Anwender. Für das Projekt Gaia-X müssen solche Standards noch definiert werden.
Also einerseits soll die europäische Cloud für größere Unabhängigkeit von Amazon und anderen amerikanischen Internetgesellschaften sorgen. Andererseits sollen Amazon und Co. durchaus auch mitmachen können. Widerspricht sich das nicht, Peter?
Ja, also bei einem Cloud-Projekt ist das ein ganz klarer Widerspruch. Das muss man einfach so sehen. Allerdings soll Gaia-X ja mehr den Rahmen für eine Daten- und Anwendungsplattform liefern. Unterscheidet sich also von einer reinen Cloud. Und auf dieser Abstraktionsebene, auf dieser Rahmenebene, da gibt es dann keinen Widerspruch. Da könnte tatsächlich eine Amazon oder ein Amazon Cloud Service seine eigenen Server tatsächlich mit einbringen, wenn, und das ist die Voraussetzung, wenn Amazon eben die Bedingungen erfüllt, die dieses Rahmenwerk vorgibt. Und das kann dann bei bestimmten Spezialanwendungen, wie etwa im Digital Farming, auch durchaus sinnvoll sein. Aber Amazon wird natürlich seine eigenen Clouds nicht einfach so zu Gaia migrieren.
Nun ist ja das Konzept von Gaia-X ziemlich offen angelegt. Technische Details, die finden sich in den 56 Seiten der Konzeptbeschreibung kaum. Wie soll das jetzt umgesetzt werden?
Ja, da dringen tatsächlich vor allen Dingen die an Gaia-X beteiligten Mittelständler auf rasche Umsetzung. Da machen die auch ein bisschen Druck. Aber da spielen dummerweise gleich mehrere Beteiligte eine Rolle und bremsen sich teilweise auch so ein bisschen aus. Das Wirtschaftsministerium mit seinem zweistelligen Millionenbetrag als Anschubfinanzierung, das will natürlich das Heft bei Gaia-X nicht ganz aus der Hand geben. Und deshalb bremsen die auch ein bisschen. Weil sie wollen ja weiterhin bestimmen, was da eben passieren soll. Und die Wirtschaftsverbände, die wollen dann aber auch auf der anderen Seite auch mitreden. Und das ist auch eines der größten Probleme. Wir haben es hier also mit einem sehr vielstimmigen Chor zu tun. Und die Vorgaben aus dem Wirtschaftsministerium, die sind abstrakt und unscharf. Mittelständler sehen in Gaia-X vor allen Dingen einen Ansatz, eben um das für sie überlebensnotwendige Edge-Computing nach vorn zu bringen. Also die Verarbeitung von Produktionsdaten auf vielen kleinen Servern in der Fabrik on the Edge. Die Automobilindustrie dagegen, die sieht Gaia-X schon eher als so eine Art Mobilitätsplattform und eine Chance, günstig an die vielen Daten fürs Maschinenlernen zu kommen, die man ja fürs autonome Fahren ebenso braucht. Ja, und die Verwaltung wiederum, die will dann vor allen Dingen eine rechtssichere Cloud-Anwendung haben, und zwar für sensible und hoheitliche Daten. Und alle diese Interessen und Anforderungen, die müssen da erstmal unter einen Hut gebracht werden, bevor man sich dann eben an die technischen Spezifikationen begeben kann und die ausarbeiten kann. Und das wird dann dauern.
Gaia-X soll im nächsten Jahr schon an den Start gehen. Wer wird das Projekt dann betreiben?
Das weiß im Augenblick niemand. Diskutiert wird eine Betreibergesellschaft, allerdings wie die aussehen könnte, das ist eben noch völlig unklar. Einige Verbandsvertreter fordern, dass dieses Datenrahmennetzwerk eben als Infrastrukturmaßnahme gesehen werden muss und deshalb soll es erstmal eine staatliche Veranstaltung sein und auch so an den Start gehen, um dann später privatisiert zu werden. Den Gedanken finden auch einige Politiker ganz charmant und auf dem Digitalgipfel wurde das unterschiedlich diskutiert. Da wurde unter anderem eingewandt, dass die Privatisierung etwa von Telekom und Deutscher Bahn für die Infrastruktur ja auch nicht unbedingt Vorteile gebracht hätte. Also da muss ich noch sehr vieles klären.
Wie schätzen Sie denn die nächsten Schritte von Gaia-X ein?
Ich fürchte, Gaia-X wird es ähnlich gehen wie dem Digitalpakt. Da gibt es viele Konzepte. Große Beratungsunternehmen haben da mit vielen Studien gutes Geld verdient. Das machen sie auch bei Gaia-X. Aber in der Sache hat sich auch beim Digitalpakt so gut wie keiner der Fortschritte wirklich eingelöst. Und dass Gaia-X ein so offenes Konzept sei, sich in technischer Hinsicht nicht festlege, das wird dann ja auch von der Politik immer sehr gelobt. Allerdings das Risiko, dass es eben zu offen für eine Realisierung ist, das bleibt auch sehr groß. Auch ein Datenrahmennetzwerk benötigt eben einfach eine technische Basis und die fehlt bei Gaia-X noch. Ob die jetzt nach dem Startschuss einfach so draufgesattelt werden kann, da bin ich doch sehr skeptisch. Die Interessen der Beteiligten, die liegen dafür nämlich doch etwas zu stark auseinander.
Vom Digitalgipfel der Bundesregierung diese Woche in Dortmund berichtete Peter Welchering. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF
Forschung.
Es begann mit einem Systemabsturz. Als Wissenschaftler den ersten Abschnitt des ARPANET zwischen zwei Knotenrechnern an der University of California in Los Angeles, der UCLA, und dem Stanford Research Institute SRI testen wollten, da versagte der neuartige Internet-Message-Prozessor erst einmal. Das war am Abend des 29. Oktober 1969, also vor 50 Jahren und 4 Tagen. Doch noch am selben Abend funktionierte dann der Router mit der damals brandneuen Technologie und das erste paketvermittelte Fernverkehrsdatennetz war in Betrieb. Es heißt heute Internet und einer der Pioniere, nämlich der systemverantwortliche Wissenschaftler an der UCLA, kann sich an die Details des Abends noch lebhaft erinnern. Ich konnte vor kurzem Professor Leonard Kleinrock über das Internet interviewen. Und meine erste Frage war die nach dem 29. Oktober 1969. Was war das damals für ein Tag?
It was just a normal day. We had no camera. And no voice recorder.
Es war ein ganz normaler Tag und wir hatten keine Kamera und kein Tonbandgerät.
Und was genau haben Sie nun an diesem Tag gemacht? Nachts um 10:30 war es, glaube ich.
Well, we had just connected the second node of the ARPANET.
Wir hatten den zweiten Knoten des ARPANET, dem Vorläufer des Internet, installiert, sodass wir nun mit dem Stanford Research Institute und der UCLA ein Zwei-Knoten-Netzwerk hatten, mit dem wir die grundlegende Funktionalität ausprobieren konnten. Nämlich, sich an seinem lokalen Computer so auf einem anderen entfernten Computer anmelden zu können, als ob es der eigene wäre.
Und dann durch das Netzwerk log on to a remote computer. And to be able to use that remote computer as if you were standing right next to that remote computer. So on that evening, one of my
An diesem Abend war ich zusammen mit einem meiner Software-Ingenieure, einem Doktorand in unserem Labor. In Stanford war es ähnlich. Und wir waren soweit, die erste Nachricht zu senden. Allerdings hatten wir keine gute Nachricht parat. Alexander Graham Bell hatte eine gute Nachricht für das Telefon. Samuel Morse hatte eine gute für den Telegrafen. Und Neil Armstrong, als er auf dem Mond landete, hatte seine wundervolle Botschaft, ein riesiger Schritt für die Menschheit. Diese Jungs waren schlau. Sie verstanden die Bedeutung der Presse und der Medien. Wir dagegen hatten keine Botschaft. Wir wollten uns einfach nur auf dem Remote-Computer anmelden. Dazu mussten sie LOG eingeben, also nur drei Buchstaben, um eine Verbindung herzustellen.
So all we have to do is type three letters to connect. However, we're trying out a brand new technology.
Allerdings testeten wir ja die brandneue Paketvermittlungstechnik aus und wir hatten keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Theoretisch ja, aber hier war ja die Praxis. Und damit alles gut geht, hatten wir eine ganz normale Telefonverbindung von meinem Programmierer zum Programmierer bei SRI. Und jetzt denken Sie mal an die Ironie. Wir verwenden das Telefonnetz, um eine neue Technologie zu testen, die das Telefonnetz am Ende überflüssig machen wird. Los ging's. Charlie tippte das L und am anderen Ende der Telefonleitung war Bill Duval und sagte, hab das L.
Type the O, get the O, yep, got the O. Type the G, get the G, crash. So, the first message.
Die allererste Botschaft über das Internet war also low, wie in lo and behold, also siehe da. Wir hätten uns keine pathetischere, keine profundere, keine stärkere Botschaft wünschen können als dieses einfache Low. Und das war, wie Sie sagten, am 29. Oktober 1969 um 10:30 nachts.
On October 29, 1969, as you said.
Sie haben ja erzählt, dass Sie die Paketvermittlungstechnik ausprobieren wollten. Was ist eigentlich die Idee hinter dieser Paketvermittlung?
Well, Let's compare that to the existing network, the telephone network.
Also vergleichen wir das mal mit dem Telefonnetz. Wenn Sie und ich miteinander telefonieren, werden eine Reihe von Leitungen im Telefonnetz geschaltet, die uns miteinander verbinden. Während unseres Telefonats sind diese Leitungen nur für unsere Unterhaltung bestimmt. Und wenn ich zwischendurch einen Schluck Kaffee nehme oder eine Pause einlege, dann werden diese Leitungen für diese kurze Zeit verschwendet. In einem normalen Gespräch schweigen sie ungefähr ein Drittel der Zeit. Das ist völlig normal. Bei Datenleitungen ist dieser Effekt aber viel stärker. Mehr als 99% der Zeit herrscht Schweigen, weil einzelne Befehle oder Dateien immer als kurzer, intensiver Schwall versendet werden.
The file so quickly. And in packet switching, what happens is you send a file.
Bei der Paketvermittlung wird beim Senden einer Datei die Datei in kleine Stücke geschnitten. Und jedes Paket wird unabhängig voneinander Knoten für Knoten durch das Netzwerk geleitet, bis es das Ziel erreicht. Und wenn diese Pakete dort ankommen, dann werden sie wieder in die richtige Abfolge gebracht. Wir stellen die ursprüngliche Nachricht wieder her und übermitteln sie an den Endcomputer. Aber auf dem Weg, wenn ein Paket zwischen zwei Knoten gesendet wird und die Übertragung beendet ist, dann kann die Verbindung zwischen diesen beiden Knoten von einem anderen Benutzer verwendet werden. Es ist also eine sehr effiziente, dynamische Nutzung des Kommunikationssystems. Wenn ich es nicht nutze, dann kann es jemand anderes benutzen.
Aber es ging ja nicht nur um die Paketvermittlung, sondern auch ganz konkret um den Aufbau des neuen ARPANET. Was war da dran so neu?
So the organization that funded the creation of the ARPANET.
Also die Organisation, die das ARPANET finanziert hat, die Agentur für fortgeschrittene Forschungsprojekte, kurz ARPA, die war beim Verteidigungsministerium angesiedelt und hat das ARPANET gegründet. Und warum? Die ARPA finanzierte viele Forschungszentren in den Vereinigten Staaten. Jeder dieser Standorte bildete Schwerpunkte heraus, zum Beispiel exzellente Computergrafik an der Universität von Utah oder Höchstleistungsrechnen an der Universität von Illinois. Und damit zum Beispiel ein Anwender an der UCLA auf die Computergrafik in Utah zugreifen konnte, kam der Wunsch nach diesem Netzwerk auf. 1966 wurde diese Netzwerkidee geboren, die Forschungsstandorte miteinander zu verbinden, damit die Hardware und die Software geteilt werden konnten.
So on Labor Day weekend the first note arrived at UCLA.
Am Labor Day, am Tag der Arbeit also, ist der erste Switch bei der UCLA angekommen. Einen Monat später, im Oktober, traf der zweite Switch bei SRI ein und jetzt hatten wir das Netzwerk mit zwei Knoten. Einen Monat später traf an der University of California, Santa Barbara, der dritte Knoten ein. Und einen Monat später, im Dezember 1969, stand der vierte Knoten an der University of Utah. Tatsächlich war der erste Teil des Internetrückgrats die Verbindung zwischen der UCLA und dem SRI. Und sie lief mit der rasanten Geschwindigkeit von 50.000 Bit pro Sekunde, was heute sehr langsam ist, damals aber sehr schnell war. Das Netzwerk wuchs und wuchs zu dem riesigen Netzwerk an, das wir heute Internet nennen.
Wie wurden denn diese Verbindungen zwischen den Knoten realisiert damals? Waren das gebündelte Telefonleitungen oder ganz spezielle Datenleitungen?
Well, that's very interesting. It was leased lines from AT&T.
Das ist sehr interessant. Wir haben gemietete Telefonleitungen von AT&T verwendet, wobei mehrere Leitungen gebündelt wurden, damit wir auf eine Kapazität von jeweils 50 Kilobit pro Sekunde kamen. Aber die üblichen Telefonvermittlungen haben wir durch spezielle Vermittlungsrechner ersetzt, um die neue Paketvermittlungstechnik nutzen zu können.
Mr. Kleinrock, warum war jetzt diese erste Nachricht so wichtig?
Well, if you think of it as an organism.
Nun, wenn Sie das Ganze mal als Organismus betrachten, dann sprach das Kleinkind Internet seine ersten Worte. Es war das erste Mal, dass zwei Maschinen an unterschiedlichen Orten in ihrer eigenen Sprache kommunizieren. Sie können sich auf dem entfernten Computer anmelden und dessen Dienste an seinem Standort verwenden. Und es war das erste Mal, dass zwei verschiedene Maschinen per Paketvermittlungstechnologie verbunden wurden. Das war die Grundlage für dieses enorme Netzwerk, in dem sie nicht nur Text oder Daten, sondern auch Videos senden können, Dateien oder Sprache. Es war der Beginn der Computer-zu-Computer-Kommunikation von heute.
Wenn Sie sich noch einmal in der gleichen Situation wie damals 1969 befinden, was würden Sie heute anders machen?
I would have recognized that when this network would reach out to the consumer public.
Ich hätte vielleicht erkannt, dass sich dieses Netzwerk anders verhält, wenn es von ganz normalen Menschen und von der Wirtschaft genutzt wird. In diesen frühen Tagen des Internet haben wir doch jedem im Netz vertraut. Ich kannte sie alle. Das waren alles angesehene Leute, die kein Interesse daran hatten, das Netz zu verletzen. Heute aber ist die dunkle Seite des Netzes so allgegenwärtig. Identitätsdiebstahl, Datenskandale, Spam, Phishing, Betrug. All das haben wir damals nicht geahnt. Auf solche Attacken auf die Infrastruktur haben wir uns nicht vorbereitet. Sonst hätte ich für stärkere Benutzerauthentifizierung und für stärkere Dateiauthentifizierung gesorgt, damit das System sich gegen Angriffe besser verteidigen kann. Denn die dunkle Seite beschädigt das Netzwerk erheblich, wie Sie wissen.
Das war Leonard Kleinrock von der University of California in Los Angeles über den Start des Internets vor 50 Jahren.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25867.
Langsam taucht sein Schädel aus dem Hintergrundbild auf. Erwin, begrüße ich ihn. Alter Zombie! Erwin ist das Stück Bordsoftware, das sich auf meinem PC eingenistet hat. Und Erwin hat ein Problem. Er trinkt ein bisschen viel. Aus Kummer. Soziale Deklassierung. Früher war Erwin ein ganz großer. Alles hat er infiziert, was gut und teuer war. Mainframes, High-End-Server, Workstations, Malware der Stuxnet-Klasse. Kann ich nicht mehr hören, nuschelt er. Sch, sch, sch. Smart helfe ich. Er jobbt jetzt nämlich im cyberkriminellen Niedriglohnsektor. Sein Chef nennt sich Hirte, Botherder, sagt in seinem Unternehmen, stehe der Zombie immer im Mittelpunkt und lässt Altchen wie Erwin und andere Legacy-Malware bandenmäßig in schlecht gesicherte Smart Homes einbrechen. Was hast du denn heute befallen, frage ich. Babyphone, schraunst der. Und Steckdosen. Sch, sch. Smarte Steckdosen helfe ich. Ein Krampf durchzuckt seinen halb verwesten Körper, offenbar ein digitaler Adrenalinstoß. Privilege Escalation, brüllte erstaunlich klar. Zero-Day-Exploiting, Cross-Site-Scripting, Drive-By-Downloads, alles nichts mehr wert. War erst in einem smarten Weinschrank und hab dann noch 1000 von diesen Idioten-Gadgets geknackt. Langsam weicht die Zornesröte aus seinem toten Gesicht. Er wird wieder fahl und fängt an zu rezitieren. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Warte nur, balde ruhest auch du. Sein digitaler Körper erschlafft. Das ist die Erlösung für einen Untoten. Er dreht die Augen nach innen und fällt rückwärts durch das Hintergrundbild in sein verstecktes Verzeichnis, um seinen Rausch auszuschlafen. Eigentlich hat er ja recht, der Erwin. Nüchtern besehen.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Russland schafft ein autonomes Staatsinternet. Die erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das umstrittene Gesetz über ein eigenständiges Internet in Russland ist am Freitag in Kraft getreten. Mit der auch RUNET genannten autonomen Netzstruktur will sich Russland besser vor möglichen Cyberangriffen aus dem Ausland schützen können. Der russische Internetverkehr soll dafür künftig komplett über Knotenpunkte im eigenen Land gelenkt werden, um damit unabhängig von großen Internetkonzernen im Ausland, vor allem den USA, zu sein. Das gibt staatlichen Stellen allerdings auch die Möglichkeit, Inhalte direkt zu kontrollieren und den Datenverkehr zu steuern. Kritiker sprechen von einer drohenden digitalen Isolierung Russlands und warnen vor Zensur. Die technische Infrastruktur für das RUNET befindet sich noch im Aufbau.
Datenschützer warnen vor der zentralen Massenspeicherung von Gesundheitsdaten.
Das von Gesundheitsminister Jens Spahn als Entwurf vorgelegte Digitale Versorgungsgesetz, DVG, sieht unter anderem vor, dass künftig Gesundheitsinformationen aller gesetzlich Versicherten in einer zentralen Datenbank gespeichert werden sollen, als Grundlage für medizinische Forschung. Die Vereine Digitale Gesellschaft sowie Patientenrechte und Datenschutz haben die Bundestagsabgeordneten aufgerufen, dem Gesetzesentwurf nicht zuzustimmen. Eine solche zentrale Datei eröffne der Überwachung, der Kontrolle und der Sortierung von Menschen sowie der Diskriminierung bestimmter Risikogruppen Tür und Tor, heißt es in einem offenen Brief der Bürgerrechtler. Der Bundestag soll am kommenden Donnerstag über den Entwurf und mögliche Änderungsanträge abstimmen.
Nur die Hälfte der Firmen in Deutschland hat schnelles Internet.
Das geht aus dem Jahrbuch 2019 des Statistischen Bundesamtes Destatis hervor. Demnach verfügen zwar 88% der Unternehmen, die mindestens 10 Beschäftigte haben, über eine Breitbandverbindung via Festnetz, doch nur bei 51% erreicht diese einen halbwegs schnellen Datendurchsatz von mindestens 30 Megabit pro Sekunde. Im Vergleich mit anderen EU-Ländern liegt Deutschland damit im Mittelfeld.
Google kauft Fitbit.
Knapp 2 Milliarden US-Dollar zahlt Google für die Übernahme des Fitnessuhrenherstellers. Das gaben beide Unternehmen am Freitag bekannt. Fitbit ist ein führender Hersteller von Fitness-Trackern und Smartwatches. In beiden Bereichen war Google bisher nicht mit eigenen Geräten präsent. Mit dem Milliardendeal will Google künftig vor allem Apple und Samsung bei Fitnessprodukten verstärkt Konkurrenz machen. Fitbit hat derzeit rund 28 Millionen Nutzer auf seiner Plattform. Die umfasst auch einen großen Schatz von Gesundheitsdaten, die von den Fitnessarmbändern gesammelt werden.
Facebook klagt gegen Ausspähattacken auf WhatsApp.
Facebook hat die israelische Firma NSO verklagt, einen Hersteller von staatlicher Überwachungssoftware in Form von Trojanern. NSO soll eine Sicherheitslücke in WhatsApp ausgenutzt haben, um im Frühjahr dieses Jahres rund 1400 Geräte von WhatsApp-Nutzern zu hacken. Unter den Betroffenen sollen nach Angaben von Reuters auch Regierungs- und Militärbeamte aus mindestens 20 Staaten sein. Die Sicherheitslücke hatte WhatsApp im Mai entdeckt und geschlossen. NSO gab die erbeuteten Daten an Kunden der Firma weiter.
Eine Gesichtserkennung soll in Australien das Alter verifizieren.
Seit 3 Jahren betreibt Australien ein staatliches Gesichtserkennungssystem. Das australische Innenministerium plant nun, dieses auch für die Privatwirtschaft zu öffnen. Der staatlich betriebene Face Verification Service soll zur Altersverifikation eingesetzt werden können, unter anderem um den Zugang zu Porno- und Glücksspiel-Webseiten zu regulieren. Dafür wird ein Foto einer Person mit gespeicherten Bildern von Ausweisdokumenten abgeglichen, um Altersangaben zu überprüfen. Nach Angaben des Innenministeriums würden private Unternehmen den Dienst nur für die Altersverifikation nutzen können.
Sternzeit, 2. November. Der Astronom mit der großen Energie. Man muss im Leben Prioritäten setzen, sagte er immer, und so interessierten ihn vor allem die extremen Objekte im Kosmos, kompakte Sternleichen oder Ausbrüche von Röntgen- und Gammastrahlung. Der Niederländer Jan van Paradijs hat die Hochenergie-Astrophysik geprägt wie kaum ein anderer. In den 1970er Jahren hat er als erster die Masse eines Pulsars bestimmt. Pulsare enthalten etwa so viel Masse wie die Sonne, haben aber kaum 20 Kilometer Durchmesser. Wie Jan van Paradijs zudem erkannte, sind Pulsare in Doppelsternsystemen Quellen von Röntgenstrahlenausbrüchen. 1997 hat er mit seinem Team entdeckt, dass die mysteriösen Gammastrahlenblitze die energiereichsten Explosionen im Kosmos sind. Jan van Paradijs war ein brillanter Wissenschaftler und Lehrer, der eine ganze Forschergeneration in Holland und den USA geprägt hat. Freunde und Kollegen schwärmen von seinem Humor und seiner menschlichen Wärme. Besucher aus Deutschland verblüffte er mit ausgiebigen Zitaten aus Franz Kafkas Prozess oder Berichten, wie gerne als Student an den Straßenschlachten in Amsterdam gegen die Hochzeit der Kronprinzessin Beatrix mit dem deutschen Klaus von Amsberg teilgenommen habe. Allerdings fügte er lachend hinzu, die Nationalität des Prinzgemahls sei ihm seinerzeit völlig egal gewesen. Ihm sei es nur um den Spaß am Krawall gegangen. Auch sein Leben führte Jan van Paradijs mit extremer Energie. Heute, vor 20 Jahren, ist er gestorben. Der große Astrophysiker wurde nur 53 Jahre alt.
Ein unmoralisches Angebot unterbreitet gleich Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Dann geht es um die Frage, ob Kunst anständig sein muss. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.